Herzlich willkommen zu Papapreneur, dem Unternehmer-Podcast. Und ich habe heute einen echten Allrounder zu Gast, Sascha Boampong. Sascha ist Papa einer fast dreijährigen Tochter, Teilhaber von 6 Unternehmen, Investor, Berater und Host des erfolgreichen Podcasts Grow and Scale. Er begleitet Selbstständige auf ihrem Weg zum Unternehmer und teilt heute seine wertvollen Erfahrungen, wie man Wachstum, Skalierung und Familie unter einen Hut bekommt. Sascha, schön, dass du da bist. Wie schaffst du es, für deine Familie da zu sein und dein Unternehmen zur geölten Maschine zu machen? Im Papapreneur, der Unternehmer-Podcast, teile ich, Bastian Senz, meine besten Strategien und lasse erfolgreiche Papas ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Los geht's! Sascha, du hast 6 Unternehmen und bist dazu noch Vater und hast ja auch sonst noch ein Leben. Wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bekommen? Einfach mal so ganz offen gefragt.
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Antwort ist für mich relativ simpel. Und zwar, ich denke immer vom Ergebnis her. Das heißt, während viele natürlich einfach Dinge tun, sagen, ja, ich werde Vater, ich gründe ein Unternehmen und dann im Prozess bleiben, denke ich immer erstmal, okay, wie sieht das optimale Endergebnis aus? Und das heißt, wie sieht mein Leben aus, wenn ich denn Papa bin und mehrere Unternehmen habe? So, und dann reverse-engineere ich das und dadurch kriege ich es unter einem Hut, weil für mich Klarheit ist, also das Ergebnis so klar ist, dass ich weiß, okay, welche Werte sind mir so wichtig, dass ich sage, auf die kann ich oder die kompromittiere ich auf keinen Fall, nur weil ich jetzt ein Business gründe. Und deswegen kriege ich das leicht hin, weil ich gar nicht auf die Idee käme, einfach ein Business zu gründen. Selbst wenn mir das so viel Umsatz und Gewinn bringt, dass es super attraktiv klingt, wenn ich weiß, dass das mein Lebensstil gefährdet.
Cool. Was war denn für dich eigentlich der entscheidende Moment, wo du gesagt hast, so kann ich das in der Zukunft definitiv nicht mehr fortführen? Du hast es eben mal angedeutet im Vorgespräch.
Ja, der entscheidende Moment war, als meine heutige Ehefrau gesagt hat, du, wir werden Eltern. Ja, und ich dachte so, wow, okay. Kam einerseits überraschend und andererseits war es ja nicht so, dass wir damit nicht gerechnet hätten, weil ja, haben wir uns natürlich Gedanken darüber gemacht und gesagt, okay, wir gehen das vielleicht an. Und da wusste ich, okay, ich finde es jetzt schon krass, selbstständig zu sein oder selbstständig mit Team. Also ich differenziere da immer noch. Für mich gibt es so, bei diesem Cashflow-Quadrant, den du vielleicht auch kennst, angestellt, selbstständig, Unternehmer, gibt es noch selbstständig mit Team. Das heißt, das Ding funktioniert immer noch nicht ohne mich. Und so war es eigentlich. Wir hatten viele Projekte, viele Bälle in der Luft, aber trotzdem war ich irgendwie noch aktiv involviert. Und ich habe gesagt, ich glaube, Papa sein ist so eine krasse Erfahrung und erfordert so viele mentale und körperliche Ressourcen, dass ich das nicht packe. Also ich war ganz ehrlich zu mir und habe gesagt, ich glaube, ich packe das nicht, wenn ich gleichzeitig auch noch in den Unternehmen so involviert bin. Und dann habe ich gesagt, alles, was wir jetzt haben an Projekten, zu meinem damaligen Geschäftspartner gesagt, muss innerhalb der nächsten 9 Monate so umgebaut werden, dass es uns nicht mehr braucht. Und allein dieser Gedanke hat natürlich zu ganz, ganz spannenden, Möglichkeiten geführt, wie können wir uns rausziehen aus dem Operativen. Und ich habe meinen Geschäftspartner einfach mitgenommen und der hat sich mit rausgezogen, obwohl er nicht Papa geworden ist. Aber er fand das auch super interessant, weil wir beide irgendwann diesen Schritt gehen wollten. Auch nochmal zu sagen, wollen wir echte Unternehmer sein. Ja, das heißt, ein Business, das ohne uns funktioniert und das sich im besten Fall von selbst managt.
Welches Unternehmen war das? Also was habt ihr für ein Businessmodell da gehabt?
Zu dem Zeitpunkt war es so, da hatten wir mehrere. Wir hatten das Freiheitspaket. Das ist ein großer, das ist so das größte Bundle, E-Learning-Bundle für Online-Business im deutschsprachigen Raum. Das heißt, das launcht jetzt dieses Jahr, glaube ich, zum 9. Mal. Nur einmal im Jahr, immer im Dezember. Und das ist eine Mischung aus ganz vielen E-Books und Online-Kursen von Experten, dass wir zu einem sehr, sehr reduzierten Preis einmal im Jahr launchen. Mhm. Das heißt, da hatten wir immer einmal im Jahr diesen Mega-Launch, der hat dann so 3 Monate vielleicht ungefähr in Anspruch genommen. Das ging noch einigermaßen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch ein Mentoring-Programm, wo wir Online-Selbstständigen geholfen haben, ja, so ein bisschen ihr Online-Business marketingmäßig und salesmäßig besser aufzustellen. Mhm. Und da hatten wir auch, das allein war schon ein 7-stelliges Business, glaube ich. Da haben wir immer eine 3-stellige Kundenanzahl betreut, mit einem sehr, sehr kleinen Team auch. Das waren auf jeden Fall damals die Hauptprojekte, die wir hatten. Plus dann immer noch so kleine Side-Projects.
Und jetzt mal so im Groben erst einmal, wie hast du es geschafft, dich da rauszuziehen?
Ich wollte eigentlich erstmal gar nicht weitermachen. Ich habe zu meinem Geschäftspartner damals gesagt, ja dann, keine Ahnung, hören wir mit dem Freiheitspaket auf. So, und dann hat er gesagt, ey Sascha, das geht nicht, weil das funktioniert so gut. Wir spenden 10% der Gewinne immer. Es wäre so schade, das können wir nicht einfach abgeben. Und ich war damals auf einer Workation, ja, so einer Unternehmerreise in einem Schloss in Brandenburg. Und da haben wir einen guten Freund und heutigen Geschäftspartner getroffen, den Jan Döring, dem habe ich das erzählt, beim Pommesessen. Wir haben Pommes gegessen, weiß ich noch. Und dann hat er gesagt, ja, was wäre denn, wenn ich das zum Beispiel einfach mit übernehme? Ich kann doch das Projekt übernehmen. Dann so, ja, warum eigentlich nicht? Dann reifte das erste Mal dieser Gedanke in uns, ah, okay, wir könnten ja einfach einen Geschäftsführer einstellen, beziehungsweise vielleicht sogar eine neue Company gründen. Er bekommt Shares, er übernimmt die operative Geschäftsführung. Wir sind komplett raus, nur noch stille Teilhaber, haben dann aber trotzdem noch ein Stück vom Kuchen, haben aber mit dem Operativen nichts zu tun. Und im Grunde genommen war das der Hauptschritt, weil alles danach waren vielleicht noch 4, 5 Calls, aber dann hat Jan übernommen. Und seitdem ist Jan Döring auch Geschäftsführer beziehungsweise leitet das Operative. Ich bin jetzt heute wieder Geschäftsführer, aber er ist quasi Operations Manager.
Ja. Okay, das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können, ne? Also du nimmst ja so erst einmal ein Stück Kuchen vom Kuchen weg,
ja,
weil du es dir leisten konntest. Also das muss man sich natürlich erstmal ermöglichen können, dass du da finanztechnisch so aufgestellt bist, dass du dir das ermöglichen kannst. Aber das konntest du in so. Das ist der Shortcut. Also du hast dann quasi direkt dann all diese Rollen übergeben können.
Ich habe all diese Rollen übergeben können, genau. Und also leisten können ist ja auch immer eine Frage. Also meistens, wenn wir an so einem Punkt stehen, und ich denke, das kennst du vielleicht auch, uns geht's, wenn wir schon ein paar Jahre bestehen, nicht so schlecht. Also klar, es gibt welche, die strugglen, Selbstständige und Unternehmen, die strugglen immer. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ob du nun 10.000 Euro im Monat verdienst oder 7.000, ich nehme jetzt mal einfach diese Zahlen, ja. Das macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Das fühlt sich natürlich erstmal krass an, weil, ich gebe irgendwie ein Drittel oder so ab. Aber die Frage ist ja, wenn du dafür 0 Stunden arbeiten musst oder vielleicht nur noch 10 Stunden im Jahr, dann ist das ein Deal, den würde ich immer wieder eingehen. Also ich arbeite lieber 0 Stunden, 0 Stunden für 10 oder, nee, machen wir es mal anders. Also es gibt Leute, die sagen, ich würde gern 100 Euro die Stunde verdienen und arbeiten dafür hart. Ja, 8 Stunden am Tag. Aber ich verdiene lieber 10 Euro die Stunde und arbeite 0 Stunden. Weißt du? Weil dann kann ich das lässt sich ja skalieren.
Und wie war das dann ab der Geburt? Also du hast dann 0 Stunden gearbeitet oder vielleicht wahrscheinlich immer noch so etwas.
Ja.
Wie war das dann für dich?
Das konnte ich gar nicht aushalten. Ich wollte überhaupt gar nicht 0 Stunden arbeiten. Ich bin, glaube ich, nach 2 Wochen auch schon wieder reingegangen und bin dann in eine tiefe Sinnkrise gestürzt, weil ich ja über die Jahre auch gar keine andere Identität hatte, außer wahrscheinlich der Business-Typ. Ich hatte gefühlt schon kaum noch Hobbys außer Business und dachte so, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich halt doch wieder neue eigene Projekte auch begonnen und habe vielleicht so ein bisschen, ja, mich da auch neu finden müssen erstmal, weil das war gar nicht so leicht, weil gerade, kennst du ja auch, in den ersten Wochen als Papa, du weißt noch gar nicht, wohin mit dir. Das ist so eine komplett neue Identität und ist jetzt auch nicht so, dass du den ganzen Tag dieses Kind betreuen kannst, weil dir fehlen vielleicht bestimmte Dinge, die Mutter mitbringt. Und da habe ich gemerkt, okay, damit kann ich noch gar nicht umgehen. Das war total schwer für mich.
Ja, glaube ich. Also ich finde auch irgendwie, also für mich, ich empfinde es so, dass ich auch nicht den ganzen Tag zu Hause sein möchte. Und also ich brauche irgendwie auch die, zum einen die Abwechslung, aber vor allem, ich liebe das, Business voranzutreiben.
Ich auch, ja.
Ja. Und wie sieht dann so der, oder was sah dann damals der Arbeits-, der Alltag bei dir dann so aus? Also wie hast du das dann konstruiert bei dir mit Kind?
Ist eine gute Frage. Das ist jetzt, guck mal, unsere Kleine wird jetzt 3 in ein paar Wochen. Und es ist jetzt schon wieder so weit weg. Die erste Zeit ist ja so super intensiv. Ja. Und man denkt, es geht nie vorbei. Und dann auf einmal, irgendwann wird es ruhiger und du romantisierst dann auch die Vergangenheit und denkst, ach Mensch, schlimm war es ja auch gar nicht. Und zwar ist ja auch nicht nur schlimm, ist ja auch wunderschön, aber es ist schon heftig, gerade so die ersten anderthalb, 2 Jahre. Das ist schon krass. Es war so, dass ich dann natürlich auch viel zu Hause war und aber trotzdem im Office war. Also ich hatte Homeoffice dann, direkt neben unserem Schlafzimmer war das damals noch in unserem alten Haus. Und dann saß ich da trotzdem irgendwie und habe da am Rechner gesessen. Aber manchmal saß ich dann und dachte, ja, was mache ich denn auch? Zwischen mit dem Kind mal spielen und spaziergehen und hier essen und was man nicht alles so macht. Und da bin ich doch relativ schnell wieder in so einen Modus gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe für mich doch eher die Hauptverantwortung darin, dass ich auch möchte, dass es unserer Familie gut geht im Sinne von, ich bin hier derjenige, der das Geld tatsächlich verdient und diesen Lifestyle ermöglicht, dass wir maximale Freiheit haben, aber ich muss dafür auch doch ein bisschen arbeiten, weil ich war noch nicht ready für maximale Freiheit und bin ich heute auch noch nicht, weil ich habe noch zu viel Energie, um zu sagen, ich gehe in Rente. So, das funktioniert einfach nicht.
Ja, das hatte mir auch letztens einer erzählt. Ja, warum sollte ich denn jetzt meine Kanzlei verkaufen? Er ist, glaube ich, 50 oder so. Mhm. Was mache ich denn dann mit der Zeit?
Ja.
Also, das muss man ja immer auch nochmal berücksichtigen. Aber auf jeden Fall, du unterstützt ja jetzt Selbstständige / Unternehmer dabei, erfolgreicher zu sein, sagen wir jetzt mal so allgemein, oder wie würdest du es dann benennen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich unterstütze die Leute, das ist ein bisschen mein Hobbyprojekt. Also ich muss das ja nicht, weil ich lebe ja glücklicherweise davon, dass ich Beteiligung halte an Unternehmen und so weiter. Das heißt, rein theoretisch, dass um mein täglich Brot zu finanzieren, müsste ich das nicht machen. Aber was ich gemerkt habe, ist natürlich, kamen dann viele Leute auf mich zu und haben gesagt, hey, wie hast du das gemacht? Diesen Schritt von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Und dann dachte ich zuallererst, ah ja, ich bin der Typ, der denen das erklärt. Und dann kommen viele und sagen, ja, Sascha, wie systematisiere ich das denn? Wie dokumentiere ich das denn? Und so weiter. Und das ist mir aufgefallen, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil ich habe eine ganz andere Einstellung. Wenn ich dir jetzt ein Business übergeben würde, Bastian, würde ich nicht sagen, hier ist das Handbuch von meinem Business, das habe ich in den letzten 200 Jahren geschrieben, hier bitte, sondern ich bin eher der Typ, der sagt, pass auf, Bastian, ich habe eine Vision, so und so soll das Endergebnis sein. Und ja, es gibt hier vielleicht auch ein paar Ressourcen, aber du bist derjenige, der letztendlich dafür bezahlt wird, dass du vielleicht sogar rausfindest, wie kann das jetzt funktionieren. Ist natürlich ein anderer Approach, als wenn ich sage, das ist ein übergabefertiges Business. Weißt du? Das ist
Führung. Also so führt man ja. Du gibst ja ein Ziel vor und sagst immer nicht, wie kommst du dahin?
Das ist Führung, das ist eine Art der Führung, aber so führen ja die wenigsten. Also ich weiß nicht, ob du immer so führst. Das geht natürlich in manchen Bereichen, aber das kannst du ja nicht überall machen. Manchmal musst du ja sagen, okay, this is how
you. Je nach Mitarbeitertyp, ne?
Ja. Ja, absolut. Genau, also wenn du natürlich Leute hast, die sagen, ich komme gerne in ein Unternehmen, wo ich selber rausfinde und Ownership übernehme für Probleme, dann sehe ich das auch so. Aber wenn du natürlich sagst, okay, wir haben hier bestimmte Bereiche wie die Buchhaltung, find mal raus, wie die Buchhaltung funktioniert. Ja, da mag es Leute geben, die machen das. Aber die Leute, die wir da einsetzen, das sind ja primär Menschen, die eigentlich, die auch vielleicht sogar ganz klare Instruktionen benötigen. Genau. Und die muss es dann schon geben. Aber ich bin halt kein Manager, sondern ich bin Unternehmer. Und das habe ich da nochmal so mehr gemerkt. Das heißt, ich unterstütze eher die Unternehmer dabei oder die Selbstständigen mit Team dabei, diesen mentalen Shift zu schaffen von, okay, krass, wie ist es, wenn ein Business wirklich ohne mich funktioniert? Wie kann ich das zulassen? Weil das ist, glaube ich, die viel, viel krassere Geschichte, dass viele innere Blockaden haben und sagen, das kann ich gar nicht. Ich kann das gar nicht zulassen, weil mein Ego, ich nenne das jetzt mal so, dieser Anteil in mir, der möchte nicht loslassen. So, und das war bei mir natürlich auch so. Nicht so extrem wie bei den meisten, aber ich glaube schon, natürlich gab es den Anteil auch, ja.
Was sind denn, also ich habe einen im Kopf, was sind aus deiner Sicht so die krassesten Glaubenssätze dabei, die einen da blockieren?
Ja, da gibt es viele. Ich glaube, häufig ist es natürlich, okay, keiner kann das so gut wie ich. Ja, niemand kann das so gut wie der Klassiker. Kennst du auch, hast du ja auch erlebt bei den ersten Mitarbeitern. Das ist sehr ähnlich wie die ersten Mitarbeiter, wenn man die einstellt. Keiner kann das so gut wie ich. Was ist, wenn das Ganze zusammenbricht? Weil ich muss das kontrollieren. Meine Mitarbeiter selbst, die schlafen, die gehen ja abends nicht schlafen und überlegen, wie kann ich das Business hier weiter am Leben halten? Ja, was ist, wenn das Business nicht mehr so viel Umsatz generiert? Mhm. Ja, sondern das Ganze bergab geht. Das wären so typische Glaubenssätze, die mir jetzt einfallen. Und dann gibt es natürlich noch die, die man gar nicht, die keiner wirklich im Kopf hat. Das sind die ganz Verrückten. Sowas wie, was ist, wenn es wirklich klappt? Also die Angst vor Erfolg ist immer größer als die Angst vor Misserfolg. Auch gut.
Ja.
Ja. Was ist, wenn ich jetzt zu meinen gestressten Unternehmerfreunden gehe oder selbstständigen Freunden oder auch angestellten Freunden oder Familie und ich sitze da und während ich da meinen Kuchen esse, habe ich wieder mal x-tausend Euro verdient. Ich kann nicht mehr mitsprechen darüber, wie stressig es gerade ist und boah, wie krass ich gerade hustle und wie viel Gas ich gebe. Das heißt, ich bin quasi nicht mehr Teil der Gesellschaft, die sich ja oft darüber definiert, wie gestresst sie ist. Stress ist ja eine Währung in Deutschland. Und ich bin dann pleite, was diese Währung angeht.
Ja, aber das ist ein mega guter Punkt.
Hast du dich wiedererkannt?
Etwas, ja, tatsächlich. Mhm. Man ist dann am Hustle, man schaut dann irgendwie nochmal gefühlt öfters extra ins Handy. Also so mache ich es jetzt in der letzten Zeit, obwohl ich es entweder viel effizienter machen können, einmal, zweimal am Tag irgendwie ja. und dann alles abarbeiten. Aber ich erwische mich dabei, extra öfters reinzugehen, um für mich innerlich, also nicht äußerlich, innerlich, ja, mich zu bestätigen. Ich muss das ja, weil ich das, so wie du so gerade sagtest, das, also zu bestätigen, ich bin noch weiterhin irgendwie Teil der Gesellschaft wahrscheinlich. Unterbewusst. Das ja, ist ja. kein bewusstes bewusst, Thema. Ja. Und wie hilfst du dann den Leuten dabei? Solche Themen dann, also du machst das bewusst, so ich glaube, darum geht es ja der erste wichtigste Schritt. Oder was gibt's, wie unterstützt du dann die Leute nochmal?
Genau, also in erster Linie ist es tatsächlich das Bewusstmachen. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Und ja. ich würde mich nicht als Coach oder so bezeichnen. Ich mag den Begriff nicht, auch wenngleich ich das Coaching super finde und es auch für wichtig halte, dass wir Coaches und so haben. Aber es gibt ja so einen inflationären Missbrauch schon fast von dem Begriff Coach. Deswegen würde ich mich so nicht bezeichnen, sondern im Grunde genommen gebe ich so ein bisschen das weiter, was mir auch geholfen hat. Und das ist so dieses, okay, irgendwann geht es nicht mehr um diese äußere Arbeit, sondern um die innere Arbeit. Und nicht, ja, ich mache ein bisschen Mindset-Arbeit und ich schreibe ein bisschen Journal hier und ich meditiere und ich mache ein paar Affirmationen. Ja, das ist alles nett und es führt auch alles zum Ziel. Aber die Frage ist ja, oder anders, meine These ist, da mein Business ist eigentlich die Manifestation meiner Innenwelt. Das heißt, wenn ich mir mein Business anschaue, dann kann ich damit auch sehen, wer bin ich eigentlich im Inneren. Das heißt, wenn du mir dein Business zum Beispiel zeigst, kann ich dir ganz relativ gut sagen, was auch, dein Business zeichnet ein gutes Psychogramm von dir, vor allem, wenn es noch von dir abhängig ist. Je unabhängiger das wird, desto weniger funktioniert das. Aber gerade in dieser Stage sehe ich dann, okay, wie sieht's denn wirklich aus mit Vertrauen, mit Kontrolle, mit Loslassen, ja, mit Bedeutsamkeit. Ja, und das
was
ist halt.
Was meinst du konkret Bedeutsamkeit?
Naja, Bedeutsamkeit ist im Grunde genommen, du als Führungsperson, wie viel Bedeutsamkeit ziehst du denn daraus, dass du zum Beispiel sagst, naja, ich führe das hier.
Okay.
Ich bin hier ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer, ja, der sowieso GmbH. Ich bin hier der Chef. Ich bin noch im Operativen. Ich mache hier noch das Meeting. Ich bin im Marketing das Gesicht. Ich. Also es geht um mich. Geht es um mich oder die anderen? Und das allein reicht mir schon. Also ich erkenne innerhalb der ersten Minute, wenn ich mit jemandem spreche, okay, geht das Business oder ist das Business eigentlich nur noch primär existent, um dem Ego des Gründers zu dienen? Oder ist der schon auf dieser nächsten Bewusstseinsstufe, wo er sagt, nein, das geht darum, dass ich anderen eine Bühne gebe, damit sie Großes erschaffen für meine Kunden, nicht um mich. Mhm. Und das macht einen riesen Unterschied.
Mhm. Geil. Verstehe. Und dann gilt es ja dann, so wie du ja auch das dann geführt hast, Identität ist dann auch wieder, dann Wechsel wahrscheinlich dann wieder, wer bin ich eigentlich? Und da ist dann erstmal Leere.
Wer bin ich, wenn ich nicht mein Business bin? Wenn ich mich irgendwo vorstellen müsste und ich dürfte nicht erzählen, dass ich selbstständig bin, dass ich ein Unternehmen habe und so weiter. Das lassen wir mal weg. Was bleibt dann noch übrig?
Genau. Wer bin ich dann? Ich bin Bastian.
Genau. Ich bin Bastian. Und selbst das bin ich eigentlich nicht, weil das ist der Name, der mir gegeben wurde. Das heißt, das bist du auch nicht. Aber das ist der Zettel, den man draufklebt. Ne?
Ja, das ist krass, oder? Mhm. Also ich habe mich extrem, du dann wahrscheinlich auch, extrem jetzt schon identifiziert mit dem Unternehmen. Mhm. Bei mir steckt sogar noch das im Unternehmensnamen drin. Ja. Also es ist ja total mein Baby. Ja. Und das dann abzugeben, das ist schon ein heftiger Schritt.
Ja, so wie beim echten Baby am Ende ja auch.
Als wenn man sich den Arm abschneiden würde, oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Also ja, vielleicht. Ich mag das Bild nicht, dass man sich jetzt den Arm abschneidet. Nee. Vom Baby eigentlich auch schön. Und da ist es ja auch irgendwann so, irgendwann darf das Baby vielleicht mal einen Babysitter oder eine Babysitterin bekommen, damit ich gucken kann, wer ist Bastian denn, wenn er nicht Papa ist? Wer ist denn Mama, wenn sie nicht nur Mama ist? Das heißt, wir haben das erste Mal die ersten Stunden wieder als Paar zum Beispiel oder als Einzelperson. Irgendwann kommt das Kind vielleicht in eine Betreuung, in einen Kindergarten oder zu einer Tagesmutter, was auch immer. Irgendwann soll das Kind in die Schule und irgendwann ist das Ziel, dass das Kind eigentlich sagt, Mama, Papa, ich brauche euch nicht mehr, weil ich bin jetzt eigenständig.
Ja.
Deswegen ist es ja quasi ein Vermächtnis, ein Kind. Und Unternehmer eigentlich auch, ist auch ein Vermächtnis.
Ja.
Und ich glaube, wir dürfen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht denken, wir wollen das überbehüten und werden dann Helikoptereltern für unser Kind und für unser Unternehmen, ja, sondern wir sollten eigentlich ermutigen, dass dieses Kind selbstständig groß wird, ohne uns klarkommt und wir begleiten es dahin. Das ist unsere Aufgabe als Väter und Unternehmer ja auch.
Ja, vollkommen. Wie sieht jetzt so heutzutage dein Alltag aus? Wie strukturierst du das so? Also jetzt auch vom Anteil her, Familie, Business. Wie sieht so da ein typischer Tag bei dir aus?
Ja, ich arbeite tatsächlich 8 Stunden am Tag. Das ist total verrückt, weil jetzt hätte man ja gedacht, ich bin den ganzen Tag bei der Familie. Das stimmt aber nicht, weil ich natürlich auch irgendwie trotzdem Strukturen brauche. Also Freiheit heißt für mich nicht, ich kann machen, was ich will, sondern Freiheit bedeutet für mich, ich setze trotzdem Grenzen und innerhalb dieser Grenzen, da kann ich Dinge erschaffen. Und ich bin halt nur mal ein kreativer Kopf. Ich liebe das Arbeiten auch. Und es ist so eine Mischung aus, einerseits bin ich halt Unternehmer und was muss ich als Unternehmer machen? Als Unternehmer sehe ich mich eher wie so ein bisschen als Künstler. Ich mag den Vergleich immer mit Künstler. Und wie entsteht Kunst? In der Ruhe, in der Entspannung. Ja, das heißt, ich versuche, meinen Alltag so zu gestalten, dass ich ein ruhiger und entspannter, kreativer Kopf bin, um halt für die Probleme, die auch auftauchen, logischerweise, in allen Unternehmungen, immer den kühlsten Kopf bewahren zu können und die strategisch klügsten Lösungen anbieten zu können, also klügsten in Anführungszeichen, aber zumindest die von außen, ja, weil ich bin ja nicht drin in den Unternehmen. Das heißt, ich bin immer nur kann immer nur eine Außenperspektive geben. Aber ich kann nur eine gute Außenperspektive geben, wenn ich in mir selbst ruhe, wenn ich mich weiterhin beschäftige mit dem Markt, mit Mitbewerbern, mit neuesten Technologien und wenn ich mich auch mit anderen vernetze. Das heißt, mein Alltag besteht primär daraus, dass ich eigentlich die ganze Zeit auf so einer Metaebene unterwegs bin. Es gibt ein Sternchen. Aktuell mache ich so ein bisschen Interims-mäßig Marketing wieder bei der Online Sales Academy und bin da so ein bisschen reingegangen. Das ist jetzt aktuell aber nur so ein Zwischending. Per se besteht mein Alltag viel aus solchen Interviews zum Beispiel wie heute oder Gesprächen. Also ich spreche sehr viel mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern und ich kümmere mich gut um mich selbst. Und den Rest des Tages, klar, da bin ich Papa und bin ich Familienvater, Ehemann, was man halt alles so ist, aber genau, primär bin ich.
Zwei Fragen. Gehst du in deinem bestehenden Netzwerk dann auf die Leute zu? Oder wie suchst du dir die Gespräche zu anderen Unternehmern? Oder gehst du auf Netzwerktreffen, um neue mal kennenzulernen? Wie machst du es?
Ich habe jetzt natürlich den unfairen Vorteil, dass ich 2015 oder 2016 mit dem Podcast angefangen habe und all diejenigen, die ich bewundert habe, schon damals interviewt habe. Das heißt, mein Handy ist voll. Ich bräuchte eigentlich per se nicht mehr zu irgendwelchen Netzwerktreffen und so gehen, weil die Menschen sind wirklich Freunde oder Bekannte. Und das heißt, ich pflege diese Kontakte auch relativ gut. Und bin sehr wenig jetzt auf irgendwelchen Veranstaltungen. Seitdem unsere Tochter da ist, bin ich fast gar nicht mehr auf irgendwelchen Offline-Veranstaltungen, weil mir dann die Zeit, die ich zu Hause habe mit der Familie, doch schon sehr heilig ist. Ja. Aber ich verbringe dann sehr viel Zeit mit zum Beispiel Telefonaten oder Zoom-Calls, aber ohne Intention. Nicht, hey Bastian, ich rufe dich heute an, weil ich denke, wir könnten jetzt was gründen oder ich will dir irgendwas verkaufen, sondern einfach nur, weil ich mich mit dir austauschen mag. Und dadurch habe ich einen sehr, sehr engen Freundeskreis auch an sehr guten Unternehmern. Ich würde mal behaupten, so jeder, gefühlt ist jeder immer nur eine Telefonnummer entfernt.
Wie pflegst du denn dein Netzwerk, deine Unternehmerkumpels?
Wie man echtes Netzwerk auch pflegt. Ich rufe dann an, wenn ich nichts will und nicht dann, wenn ich was will. Und das heißt, dann, wo die meisten sich nicht melden, da melde ich mich einfach und sage, ey, Bastian, ich wollte dich einfach nur mal anrufen, wie geht's dir gerade? Und ich höre dir zu, ich quatsche. Und es geht nicht immer nur um Business, sondern meistens eher sogar um ganz persönliche Themen. Und die Leute freuen sich, gerade in einer Zeit, in der wir immer isolierter sind. Jeder sitzt vor seinem Rechner oder vorm Smartphone und denkt zwar durch Social Media, wir sind connected. Da bin ich einfach derjenige, der dann da ist und ehrliches Interesse hat, ohne große Intention. Und das ist der ganze Trick dabei. Ich behandle sie wie meine Freunde, weil sie sind.
Ja. Toll. Und wie sorgst du für dich selbst, das hast du ja auch gesagt, in dir selbst ruhst, wie tust du dir selbst Gutes oder wie kommst du auch immer in diesen State rein?
Also man hört es vielleicht, wenn ich spreche relativ schnell meistens, ich bin per se jetzt keiner, wo man sagen würde, Mensch Sascha, du ruhst ja total in dir, manche behaupten das, aber das ist nicht so, ich bin ein unruhiger Geist. Und ich habe für mich festgestellt, okay, ich muss mich anscheinend mit dem Thema Regulation mehr beschäftigen, weil dieses Powern kann ich. Also du kannst mich irgendwo hinwerfen und kämpfen kann ich. So, aber Entspannen war ein großes Thema lange Zeit. Und dann habe ich mich sehr viel mit dem Thema Nervensystemregulation beschäftigt und bin inzwischen so, dass ich sehr, sehr viel darauf achte. Also ich tracke es sogar. Also ich tracke, meine Haupt-KPIs sind nicht Performance-KPIs, sondern Entspannungs-KPIs. Schlaf, Nervensystemregulation, Herzratenvariabilität, solche Dinge. Also meine Entspannung, das ist ein Whoop-Strap-Band. Genau, sorry, ist ja ein Podcast, manche, die das nur hören. Ich habe ein Whoop-Strapband hier an meinem Handgelenk, also letztendlich so ein Tracker, der ein paar Parameter misst, wie zum Beispiel Herzschlag, Herzratenvariabilität und habe dann irgendwann angefangen, mir dafür auch Experten, Expertinnen zu suchen. Das heißt, gerade diejenigen, die ich belächelt habe, die ganzen, wo ich dachte, ach, da braucht doch kein Mensch hier, Entspannungscoach und was weiß ich nicht, was Coach. Die haben mir gesagt, ich muss mir diese Seite angucken, weil die habe ich am meisten belächelt. Also Spiritualität und Entspannung waren die Bereiche, die ich am meisten von mir weggedrückt habe, weil ich dachte, boah, ich will kein esoterischer Instagram-Spinner in Leinenkleidung auf Kupangan werden, der da rumhängt. Sehr überzeichnet das Bild. Aber das war so das Feindbild. Und ich musste für mich dann aber rausfinden, okay, wie kann ich das gesund in mein Leben integrieren? Weil das ist ein wichtiger Teil. Und den habe ich in mein Leben aufgenommen. Und deswegen, das Thema Nervensystemregulation war für mich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, ist bis heute noch sehr wichtig. Habe selber jetzt auch eine Ausbildung zum Breathwork-Coach gemacht. Ich weiß nicht, ob du, hast du schon mal Breathwork gehört oder gemacht?
Ja.
Also außer Wim Hof.
Also darüber im Kern kannst du dich regulieren durch Atemtechniken, richtig?
Genau, aber das ist nur ein Teil, das ist nur symptomatisch. Mhm. Das heißt, ich kann ja den ganzen Tag atmen, so viel ich will. Wenn ich aber weiterhin in der Hamburger Innenstadt wohne, und ich habe 10 Jahre in der Großstadt gewohnt, dann bringt mir das nichts, weil dann gehe ich raus und mein Nervensystem ist per se schon dysreguliert, weil ich in einer unnatürlichen Umgebung wohne. Weil städtische Umgebungen sind ja per se nicht natürlich, ja, sind cool, ich liebe die Stadt, so nicht. Aber ich habe mein ganzes Leben drumherum gebaut, um Nervensystemregulation. Also wenn wir jetzt hier rausgucken würden, um 360 Grad Landblick, ich wohne auf dem Land, 66 Einwohner hat dieses Örtchen hier, wo ich lebe. Ja, Hund, Frau. Es ist sehr langweilig nach außen, sehr spießig schon fast. Das, was ich immer belächelt habe, als vielleicht Anfang 20-Jähriger, das habe ich mir jetzt gebaut, weil im Business bin ich total der Abenteurer, privat bin ich total langweilig. Ich trinke kaum Alkohol, du wirst mich nicht auf einer Feier finden, ich gehe früh ins Bett, solche Dinge. Das heißt, ich priorisiere auch einen nervensystemregulierenden Zustand und eine Umgebung, die mir dabei hilft.
Ja, super spannend, Sascha. Wie würdest du denn jetzt sagen, was sind so die Top 3 Tipps für dich, für Papapreneure, die jetzt sich auch einfach wünschen, die sind jetzt noch in dem Unternehmen tätig und wünschen sich aber schon auch mehr Zeit für sich und auch für die Familie. Was sind so die 3 wichtigsten Tipps, die Papapreneure jetzt für sich angehen sollten?
Ja, das ist natürlich immer nicht so leicht, das runterzubrechen, aber wenn ich es runterbrechen müsste, also das Erste, was mir einfällt, spontan wäre auch da, sich das überhaupt erstmal zu erlauben und zu überlegen, okay, möchte ich das wirklich? Also möchte ich das wirklich, wirklich? Oder gibt es noch Anteile in mir, die daran festhalten und sagen, nee, eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich würde ich am liebsten genauso weitermachen. Weil solange das überwiegt oder diese Anteile lauter sind, solange wirst du das auch nicht umwandeln in ein Leben, wo du sagst, ja, ich ziehe mich hier raus aus dem Business, weil das wäre einfach, das wäre ja Quatsch. Mhm. Ja, das heißt, das ist Nummer 1, will ich das wirklich? Dann Nummer 2, ich überlege gerade, was wäre das noch für ein Tipp, den ich geben könnte, wenn man sich mehr rausziehen will. Es ist tatsächlich das Thema Who Not How, das ist jetzt nichts Neues. Also frag nicht wie, frag wer. Das ist auch ein schönes Buch, das empfehle ich jedem immer zu lesen. Dan Sullivan, Benjamin Hardy, wo es wirklich darum geht, kein Wie-Unternehmer mehr zu sein. Wie kann ich das jetzt outsourcen? Wie soll ich das machen? Wie? Die Frage, wie stelle ich mir so gut wie nie mehr? Weil ich stelle mir nur die Frage, okay, wer kann das für mich machen? Mhm. Wer kann das für mich tun? Und wenn man das tut, dann kommt man relativ schnell ans Ziel. Denn ja, wir haben dann noch die Ressourcen von anderen Menschen, die wir nutzen können. Und ich sag mal so, auch der Intelligenzquotient unserer Mitarbeiter steigt mit der Verantwortung, die wir an sie übertragen. Das heißt, wir sollten sie nicht klein halten und zu Task-Rabbits machen, sondern im Grunde genommen sagen, okay, hier, bitte, liebe Mitarbeiter, ihr dürft diese Projekte mit übernehmen oder ihr dürft überhaupt mal Projekte leiten und auch ganz klar zu machen, warum man das tut. Also auch den Mitarbeitern gegenüber, nicht zu sagen, ich möchte jetzt abdanken, tschüss, übernimmt mal den Laden, ich bin dann mal weg, sondern vorher sich selbst klar zu machen, warum möchte ich das? Das war ja sowieso Punkt Nummer 1. Und möchte ich das überhaupt? Und dann Nummer 2, zu den Mitarbeitern zu gehen, das offen zu kommunizieren und klar zu machen, ich brauche euch jetzt umso mehr, weil ich jetzt gerade mich einfach auch mal temporär rausziehen möchte, weil ich jetzt eine neue Lebensaufgabe habe und dafür brauche ich irgendwie euren Support. Mhm. Also das ist, glaube ich, super, super wichtig. Und Nummer 3 ist eine gute Frage. Das wäre wahrscheinlich, macht die innere Arbeit, das ist natürlich jetzt nicht greifbar, aber so beschäftigt euch mal mit Themen wie Nervensystemregulation, ja, weil es ist super, super wichtig, weil wir sind sehr viel im Kopf als Selbstständige und Unternehmer, aber es gibt da noch was unterhalb des Halses, das nennt sich Körper und den kann man nicht nur zum Sport nutzen, sondern da ist noch viel, viel mehr drin und das heißt, sich mit Techniken wie zum Beispiel dem Atem zu beschäftigen oder mit anderen somatischen Dingen, das hat mir total geholfen, weil ich bin Kopfmensch gewesen immer. logisch, rational, analytischer Mensch. Und das ist auch gut und das sollte man auch nutzen. Aber gleichzeitig sich klar zu machen, okay, ich habe da ganz, ganz viel Möglichkeit, um über den Körper auch in bestimmte Themen einzutauchen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Problem habe, versuche ich das kaum noch logisch rational zu lösen, sondern ich gehe damit in bestimmte Techniken, somatische Körpertechniken, um dann diese Probleme zu lösen, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Und die Lösungen sind meistens sogar noch viel, viel besser. Und das klingt jetzt sehr esoterisch, aber das ist quasi so ein bisschen wie so ein Bauchgefühl, was ich wieder aktiviere, auf das ich zugreifen kann. Aber das geht halt nicht, während ich arbeite, sondern das geht vor allem, indem ich mich in einen Zustand begebe, wo ich Zugriff darauf habe, in einen Entspannungszustand oder ähnliches. Ja. Und das ist für mich so der Hack Nummer eins wahrscheinlich, weil mit Denken kommt man manchmal nicht mehr weiter. Ja,
also viele würden jetzt einfach länger duschen gehen zum Beispiel, ne?
Ja, und das kann es auch sein, ne? Also weil unter der Dusche, ich habe auch die besten Ideen da, aber das kann man ja replizieren, weil dafür muss man nicht nur duschen gehen, sondern du kannst auch einfach mal spazieren gehen, ohne Kopfhörer, ohne Podcast. Ja. Ja, lange Spaziergänge, Stille, einen Tag in der Therme verbringen. Also das kann so einfach sein. Dafür muss man jetzt nicht Breathwork machen oder sonst irgendwas. Sondern Monotonie, also nicht Langeweile, nicht verwechseln, sondern Eintönigkeit. Also wie kann ich etwas machen, was so eintönig ist? Und es kann auch Laufen sein, es kann Wandern sein, es kann auch Joggen sein, also auch ein bisschen was Aktiveres, wo es so eintönig wird, dass irgendwann der Kopf eh abschaltet und sagt, ja gut, brauche ich jetzt gerade nicht. Ich muss hier nicht groß was zerdenken. Und da kommen ja die besten Ideen. Und wenn man das künstlich einbaut, und das auf einer regelmäßigen Basis, dann ist man halt tatsächlich wie ein Künstler, wo man denkt, boah, wo kommen immer deine tollen Ideen her? Ja, weil ich meinen Lifestyle darauf optimiert habe, dass diese Ideen kommen. Und das funktioniert, indem ich nicht im Hustle bleibe. Und deswegen, vierter Tipp. Bastian, darf ich noch einen vierten raushauen?
Sehr gerne.
Der ist jetzt, der triggert vielleicht ein bisschen. Aber ich sag, sei nicht stolz auf den Hustle. Ja, das ist wirklich der vierte Tipp, weil eines der Dinge, die ich immer tue, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die dann mir erzählen, wie beschäftigt sie sind und bla bla bla, ist, ich zeige keinen Respekt mehr für harte Arbeit. Harte Arbeit respektiere ich nur, wenn jemand selbstständig ist, weil dann sage ich, dann macht das Sinn. Ja, mehr hilft mehr. Aber als Unternehmer hilft ja weniger mehr. Das heißt, viele wollen dann weiterhin prahlen und sagen, wie beschäftigt sie gerade sind. Und eine der ersten Dinge, die ich dann tue, ist, sage, ja, du kannst damit gerne angeben, aber nicht bei mir, weil ich habe nicht Respekt vor dem, der 15 Minuten die Schaufel nimmt und ein Loch in die Erde gräbt, weil das kann jeder. Hart arbeiten kann jeder. So, ich nehme mir ein paar Steine und schlepp die und ja, dann arbeite ich halt hart. Aber die Frage ist, bist du in der Lage, smart zu arbeiten und eher 15 Minuten zu denken? Weil 15 Minuten Zauberwürfel zu lösen, um mal das Beispiel zu nehmen, ist viel, viel anstrengender als 15 Minuten zu buddeln. Die meisten würden das nämlich nicht durchhalten. Ich dir jetzt so einen Zauberwürfel gebe und sage, 15 Minuten löst den mal. Das ist halt anstrengend. Ja, das ist halt super anstrengend, weil es ist so eine Meta-Aufgabe. Und wir sind aber als Unternehmer primär Denker und nicht Macher. Macher sind Selbstständige. Denker sind Unternehmer. Und das heißt, das, was dich erfolgreich gemacht hat als Selbstständigen, das darfst du jetzt loslassen. Und das ist total schwer, weil, klar, ist ja dein Modus operandi, zu machen.
Ja, das ist ein super Schlusswort. Vor allem, wenn man jetzt mal mit diesen vier Punkten mal reingeht und das mal als Impuls jetzt an alle Zuhörer, nehmt die doch mal mit. Und wenn ihr mögt. Und schaut mal, was triggert euch. Und vor allem, ja, potenziell, dass ihr die Dinge löst und dann, wie Sascha, einfach mal schnell einen Geschäftsführer einstellt. Und so auf 0 Stunden runterkommt und dann merkt, wer bin ich?
Ja.
Und das zu lösen. Und das ist, glaube ich, dann die Freiheit. Ich bin auch gespannt auf den Weg, also das auch zu erleben.
Ja, und auch da, wer bin ich? Die Frage kannst du dir jeden Tag neu beantworten. Mhm. Es gibt keine finale Antwort, sondern einfach bereit sein, sich auf den Weg zu machen und zu schauen, okay, wer bin ich, wenn ich nicht mein Business bin? Mhm. Und vielleicht bin ich ja dann am Ende doch wieder mein Business. Das ist ja auch okay. Also es ist total okay, sich mit seinem Business zu identifizieren. Aber wer schon etwas ist, kann nichts mehr sein. Und das ist halt die Problematik. Wenn ich sage, ich bin der Unternehmer, dann kann ich ja gar nichts anderes mehr sein.
Ja.
Das heißt, auch das mal wegzuschieben. Wenn ich sage, ich bin der Papa, dann bin ich ja nur der Papa. Mhm. Also vielleicht auch ein bisschen sich loszulösen überhaupt von diesen Anhaftungen von ich bin.
Ja.
So, weil ich bin mehr als das und du ja auch. Du bist ja auch nicht nur Papa, nicht nur Unternehmer, du bist nur ein Freund.
Genau. Sascha, vielen Dank für das tolle Interview.
Danke dir, Bastian.
Dir hat die Folge mit Sascha Boampong gefallen? Dann abonniere den Papapreneur Podcast, so verpasst du keine weiteren Folgen mehr. Und vielleicht kennst du ja auch den ein oder anderen Papapreneur, den diese Episode auch gefallen könnte, dann teile sie doch sehr gerne mit ihm.